Taffis Traumreise, das Interview. Ein Podcast der Deutschen Turnjugend zur mentalen Gesundheit von Kindern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Taffis Traumreise, das Interview. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und über das Thema Grenzen setzen bei Kindern sprechen. Erst aber vielleicht ein paar kurze Worte zu meiner Person. Ich bin Caroline Ochsmann, ich bin Vorstandsmitglied bei der Deutschen Turnjugend und bin dort zuständig für das Themenfeld Schutz und Prävention. Und dann kommen wir auch gleich schon zu unserem ersten Interviewgast. Und an der Stelle die Frage, was hast du denn auf dem Kasten, Hannes? Und wer bist du?
Ja, grüß dich. Also mit dem Kasten habe ich einiges zu tun, weil ich zum einen Sportlehrer bin. Also ohne Kasten geht es schon gar nicht. Mein Name ist Hannes Mapp und ich bin Rektor an einer Gesamtschule in Eberstadt. Das mache ich hauptberuflich. Und ich habe schon in frühen Jahren erkannt, dass durch meine schulischen Aktivitäten in Frankfurt im Hauptbahnhofviertel und auch später dann in Michelstadt mit schwer Erziehbaren, dass da Potenziale da sind, wo man als Pädagoge an seine Grenzen kommt, in Bezug auf die zentrale Frage auch von Tätern und Opfern. Und auch wie Täter- und Opferrolle wechseln. Und im Laufe der Zeit habe ich dann unterschiedliche Fortbildungen gemacht, Kuhbleiben, Stress vermeiden vom Landkreis Darmstadt-Dieburg bis hin halt zu meiner Ausbildung als Anti-Aggressionstrainer beim Deutschen Institut für konfrontative Pädagogik. Das heißt, ich arbeite in meiner Freizeit mit gewaltbereiten Menschen, die ihr Potenzial reduzieren wollen. Aber es ist mir auch die Opferseite wichtig oder die vermeintliche Opferseite. Und deshalb habe ich vor einigen Jahren Defense Senior System für Erwachsene, für Rentner, für Menschen, die im Schichtbetrieb sind, entwickelt und natürlich auch Defense Junior System. Und das mache ich dann für Grundschulkinder und auch Jugendliche, die einfach sagen, okay, wie kann ich vielleicht mein Selbstbewusstsein stärken? Wie kann ich nicht so direkt in eine Opferrolle kommen? Und das ist natürlich im schulischen Raum eine sehr spannende Frage, aber auch allgemein im öffentlichen Raum, weil man kann ja quasi heutzutage übertriebenerweise sagen, an jeder Ecke Stress kriegen, wenn da einer Stress macht. Und schon sind wir eigentlich mitten im Thema.
Definitiv. Ich wollte gerade sagen, du hast da ja an beiden Seiten tatsächlich viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, Grenzen zu setzen, sowohl auf der TäterInnenseite als auch auf der Opferseite. Wie empfindest du das? Fällt das den Menschen leicht, dort Grenzen zu setzen oder auch die Grenzen überhaupt zu erkennen?
Also es ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen immer noch mal in einer anderen Form, ne? Also sie haben einen Vorteil gegen uns über Erwachsenen, sie sind uns auf der emotionalen Ebene überlegen. Das heißt also, in der Regel, auch gerade bei so Sachen, wo es ums Dissen geht, und Mobbing, das sind ja Sachen, die aus dem emotionalen Bereich herauskommen. Sprich, da geht es weniger darum, dass da jemand einen Plan hat, wie ich jemanden klein kriege, sondern es wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet. Und natürlich ist die zentrale Frage, wie komme ich dann mit diesen Emotionen zurecht? Und wenn ich jetzt von meinem Wesen schon eher ein ruhigerer Typ bin und dann geht es halt schon los, deine Mama ist, also hat ein Beschäftigungsverhältnis in einem Gewerbe, was natürlich eher horizontal ist, dann kann ich natürlich cool reagieren und sagen, stopp, stimmt nicht, meine Mama arbeitet beim Netto und ist Kassiererin, was macht denn deine Mama? Wobei bei dem Satz kann ja schon die nächste Konfrontation kommen. Ich kann versuchen, das zu überhören, aber es ist natürlich so, der Täter ist, sucht ja immer den Vorteil für sich. Und da ist es einfach wichtig, in solchen Kursen, die ich veranstalte, eine gewisse Klarheit zu finden für mich selber. Also mir geht es im Rahmen des vermeintlichen Opfers vor allen Dingen darum, wie fühle ich mich dabei und nicht, was denkt der andere, wenn ich das dem sage, weil das kann ich sowieso nicht verhindern. Und es geht halt bis zu der körperlichen Auseinandersetzung, die ich eventuell dann präventiv schon vermeiden kann, weil ich dementsprechend dann auch Techniken beherrsche, die mir die Möglichkeit geben, Schutz zu haben, weil ich in der Summe mit der Situation überfordert bin. Aus dem einfachen Grund, wir haben es hier mit regel- und wertverletzenden Menschen zu tun. Und sagen wir, 90% der Menschen bei uns, die halten sich an Regeln. Das heißt, ich habe es auf einmal mit jemandem zu tun, der im Rahmen von Mensch ärgere dich nicht im wahrsten Sinne des Wortes zuschlägt.
Und die Menschen ärgert.
Ja, und das ist natürlich für jemanden, der das nicht gewohnt ist, diese Problematik. Das berühmte Kaninchen vor der Schlange, weiß nicht, was er machen soll, ne? Fällt noch mehr vielleicht in eine Opferrolle. Und diese Überforderung kommt einfach durch diese zentrale Frage, dass ich halt mich in einem normalen Setting auch einigermaßen normal bewege. Und das führt natürlich dann bei Stress zu einer emotionalen Überforderung und dann halt zu Ohnmacht. und dann unter Umständen zu Frustration und natürlich dann auch zu den klassischen Bildern, dass halt Kinder dann einfach auch irgendwie nicht mehr in der Lage sind, sich zu äußern, auch Hilfe nicht mehr annehmen. Mhm. Öffnet sich ja auch nicht jeden Menschen. Ja. Das ist ja, dann gibt es natürlich Sozialarbeiter, die Mama, der Papa, wie auch immer. Aber das sind natürlich einfach grundsätzliche Thematen. Das heißt also, es geht darum, diese Frage des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins so weit aufzubauen, dass ich möglichst wenig von dieser negativen Energie an mich ranlasse.
Gar nicht so einfach, glaube ich, ne? Du hattest angesprochen, es gibt Techniken, genau damit umzugehen. Magst du da vielleicht ein bisschen was Genaueres zu erzählen?
Ja, das Spannende ist nicht die Welt, es sind einfach Dinge, die wir persönlich auch als Erwachsene sehr klar wissen. Es geht schon allein darum, wie man auftreten ist. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Augenblick. Das gilt bei Bewerbungsgesprächen so.
Ja.
Aber das gilt natürlich auch für die berühmten Zufallsbekanntschaften. Ich kann natürlich nicht mein Radar anmachen und den ganzen Tag 100% gucken und schauen, ob da jemand da ist, der vielleicht mich anspricht an der Bushaltestelle. Das geht nicht. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die ich ignorieren kann, wo ich bewusst überhöre. Ja. Und es gibt Dinge, wo ich mit meinem Habitus, der ich bin, agieren kann. Das heißt also, es beginnt mit der Körpersprache, mit den Augen, mit vielleicht auch den Gesichtszügen. Also mit ganz einfachen Signalen. Es gibt ja auch diese Begriffe, wenn Blicke töten könnten. Natürlich ist das nicht Sinn und Zweck und nicht jeder kann jeden anschauen. Ja. Aber man kann zum Beispiel jemanden, der ein geringes Selbstbewusstsein hat, darauf trainieren und konditionieren, dass er den anderen in der Gesamtheit anschaut.
Ja.
Wenn man das weiterdenkt für die Selbstverteidigungskurse, ist es so klar, ein Täter möchte nicht erkannt werden. Also wer dem Täter in die Augen schaut, kriegt natürlich noch mehr Stress. Wenn ich den Täter im Ganzen wahrnehme, ist es okay. Aber wenn ich dann wirklich in die Augen gucke, jetzt wie so ein Boxer, um was drauf zu lesen, dann ist es ein Riesenproblem. Das heißt also, ich muss schauen, dass ich lerne. Und das ist bei mir in meinen Kursen eigentlich das A und O. Und ist viel, viel anstrengender, als wenn man gleich schon die Pratze haut und wie auch immer. Wie bewege ich mich, wenn ich von A nach B gehe? Also von der Bushaltestelle nach Hause, von der Schule zum Bus oder auch von der Schule nach Hause und es kommt was. Und in der Regel ahnen das die Kinder schon sehr, sehr gut. Da sind dann 2, 3 Spezies aus der Klasse.
Man kennt sich dann ja schon so ein
genau,
bisschen.
Genau, und weiß schon, was los ist. Die fangen dann vielleicht an, mal am Ranzen hinten zu ziehen, festhalten, blöder Spruch. Wie und welche Option habe ich da und wie reagiere ich noch so, dass ich für mich im Reinen bin? Also mir geht es gar nicht darum, was dann der Täter denkt, wenn ich sage, zieh Leine, zisch ab oder lass das. Oder willst du Stress mit meiner Familie? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man sagen kann.
Was muss ich für einen selber gut
anfühlen? Aber das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass ich für den anderen ausstrahle, hörst du, lass die Finger von mir. Mhm. Natürlich, klar, wenn das jemand ist, der größer ist, der stärker ist, ist es schon mal schwierig in der Richtung. Aber es sind trotzdem Signale, die ich sende. Lass das. Klare Ansage. Ja. Und natürlich ist dann auch zentral die Frage, gibt es Hilfesysteme? Mhm. Ist da jemand im Pausenhof, den ich ansprechen kann?
Dem ich signalisieren
Kamerad,
kann.
Der Schüler. Ist jemand auf der Straße, den ich sage, hallo, Öffentlichkeit herstellen, mag kein Täter.
Ja.
Er könnte ja wieder erkannt werden. Also das sind so Dinge, die kann man üben. Dann ist es einfach so eine Sache, wenn ich das mache mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren, dann ist es erstmal, sage ich mal, die Szene. Das heißt, ähnlich wie im Theater in einem geschlossenen Raum. So. Und der zweite Workshop ist dann immer draußen.
Also richtig wirklich in der...
Genau, da sind dann Autos, da sind Geräusche, da sind Menschen da, die vorbeilaufen, die weggucken. Habe ich natürlich dann auch meine Crew dabei. Ne? Also ist dann auch so, dass dann da auch ein bisschen was passiert, sodass das jetzt nicht nur eine 1-1-Situation ist, wo der Hannes dann der Bad Guy ist und dann das Problem da ist. So habe ich also dann auch jüngere Kollegen oder beziehungsweise auch manchmal meinen Sohn. Das sind dann auch manchmal Menschen, die ohne, dass die Sonne scheint, Schatten werfen. Das heißt, die sind von ihrer Gestalt schon so, dass sie Respekt einflößen, dass sie Angst machen können, aber nicht müssen.
Und rein durch die Ausstrahlung dann.
Genau, und da muss man ja was dagegen setzen. Fakt ist einfach immer, ich bin in der Regel als Opfer körperlich unterlegen. Und ich kann gewisse Sachen üben, wie halt, wenn ich da laufen soll. Aber wenn jetzt einer aus der Hecke springt, wird es schwierig. Aber tendenziell passiert halt sehr viel in der Prävention. Und ich sage immer, es gibt genügend Erkenntnis über die zentrale Frage der Anzeigen von Gewaltverbrechen.
Ja.
Also Schläge, Gewaltverbrechen mit Faustschlag oder mit Körperverletzung, Schwerkörperverletzung bis hin zur Vergewaltigung. Es gibt aber keine einzige Statistik, wie viele Täter abgebrochen haben. Ja. Ist ja auch klar. Aber warum brechen sie ab? Sie sind, fühlen sich unsicher, sie fühlen sich gestört. Oder, ich sage es jetzt mal knallhart, die Person strahlt irgendwas aus. Muss schon gar nicht toxisch sein, aber sie strahlt irgendwas aus, was ein ablässt. Warum ist es so? Weil es Zufallsbekanntschaften sind.
Das heißt,
für Kinder, Jugendliche, Senioren ist zum Beispiel eine Busfahrt ein Problem, wenn ich dann lieber gern hinten auf der Bank hocke. Oder wenn ich am Fenster sitze, weil dann kann der vermeintliche Täter sich direkt neben mich setzen und kann mir den Ausgang versperren. Ja. Sitze ich vorn beim Busfahrer und sitze im Gang, ist es schon mal rein technisch leichter, wenn was wäre. Ja. Auch wenn Stress im Bus gibt, ich bin schnell draußen.
Das stimmt. Man ist nicht so ganz so eingesperrt.
Genau, wenn der Bus voll ist, kann ich natürlich auch gucken, stecke ich mich irgendwo in die Ecke oder gucke ich, dass ich möglichst in der Nähe von der Tür bin.
Ja, ja.
Also das sind so Sachen, die einfach auch vermittelt werden. Mhm. Ich mache dann alle, schalte ja auch mal ein Seminar in Rödermark, wo wir einen richtig alten Bus haben. Das heißt also, da sitzen wir dann in einem Bus, der fährt zwar nicht, aber wir sind in diesem Setting-Bus, sodass dieses Gefühl auch dann relativ da ist. Ja, man kann es natürlich auch stellen, indem man sagt, okay, man baut halt zwei Stühle auf oder mehrere im Raum, aber im Bus ist es natürlich noch besser.
Ja, hat man also die ganze Umgebung ein bisschen
genau,
näher
drin, das einfach realistischer zu gestalten. Dasselbe gilt auch, ich sage mal, für die Thematik, wie laufe ich auf der Straße? Es ist immer ein guter Tipp, entgegen des Verkehrs zu laufen. Also entgegen der Verkehrs- und Fließrichtung, um einfach alles mehr im Blick zu haben. Tendenziell warten die Täter natürlich da, wo die Leute kommen. Mhm. Und die laufen natürlich eher in der Fließrichtung, wie das Auto fährt.
Ja.
Und da ist es natürlich auch eine Chance. Entweder, wenn ich was erkenne und mich nicht wohlfühle, 3, 4 Jugendliche stehen da auf der Straße. Das muss ja noch gar kein Raub sein. Es geht nur darum, es ist unsere Straße, wir wollen nur Macht zeigen. Also es sind ja nur die kleinen Dinge oft, die einfach dann die Möglichkeit geben, dass man es erkennt, dann die Straßenseite wechselt und jetzt aber auch normal im Schritt bleibt.
Oh ja.
Weil Fluchtverhalten, also schneller werden, das weiß jeder, der einen Hund hat und wo ein Hase rennt oder ein Vöglein vorbeifliegt, wenn er nicht gut erzogen ist, macht's bupp und dann gibt einer Gas. Das heißt also, der Täter reagiert auf den Reflex.
Ja, klar. Wenn jemand vor mir wegrennt, renne ich hinterher.
Genau. Oder halt, wenn ich jetzt dann, sage ich mal, so ein bisschen abschätzig laufe. Das heißt also, ich hebe so leicht den Kopf, ne? Das Kinn steht ein bisschen leicht oben, ich mache da einen auf arrogante Macke oder ich fange schon aus dem Meter an die Hände zu heben, sagen, stopp, fass mich nicht an. Dann sagt er, vielen Dank, Einladung fürs Angebot, du hast eben mich herausgefordert. Also, und diese Dinge kann man dann besprechen und üben, wo einfach die Möglichkeiten da sind, wo ich auch als Kind, auch in der Grundschule sagen kann, lass das. Gerade wenn ich vielleicht von Fremden angesprochen werde, lass mich in Ruhe. Und auch das muss man üben. Natürlich, wenn, ich sag mal, jetzt ein Erwachsener neben einem Kind herläuft, und schnappt sich das und ins Auto. Das sind Sachen, das kann ich nicht üben.
Das ist korrekt.
Auch die Theorie, die ich habe, Schmerz gegen Kraft geht immer, aber Kraft gegen Kraft geht in die Hose, geht da einfach nicht, weil die körperliche Überlegenheit zu groß ist. Aber diese Frage im Vorfeld ist ganz wichtig. Und Gott sei Dank, immer dieser Satz, Täter wollen in der Regel nicht erkannt werden.
Ja.
Das heißt also, je früher ich sage, nein, lass das, Finger weg, kenne ich nicht, kann ich dir nicht helfen und gehe weiter, durchaus auch mal mit dem kleinen Blick nach hinten, ob da noch was nachkommt, umso souveräner wirklich in der Situation.
Ja.
Und damit ist es für den anderen erst mal raus, weil der will es ja eigentlich relativ einfach haben.
Eben, er möchte eigentlich am liebsten ganz schnell wieder weg.
Genau.
Dann haben wir ganz viel immer wieder das Thema jetzt Körpersprache, Körperhaltung. Inwiefern kann Sport da ein Benefit sein oder einen positiven Einfluss drauf haben?
Nun gut, wenn wir mal anfangen mit einer entspannten Lage, also Traumreisen zum Beispiel im Unterricht, um die Schüler mal ein bisschen runterzuholen oder abzuholen, dann beginne ich ja damit, dass ich den Atem reguliere.
Ja.
Dann kann ich zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung machen, mache ich oft in Ethik und Religion, auch manchmal im Sport, wenn wir vor allen Dingen draußen sind, die Augen sind geschlossen, wir atmen ruhig und gleichmäßig und wir hören mal auf die Geräusche im Raum oder außerhalb des Raumes. Das heißt, ich schärfe meine Sinne, also das Thema Achtsamkeit ist da ganz wichtig und atmen. Das heißt, dieses cool bleiben, Stress vermeiden, schon mal auf einer anderen Ebene und kann dadurch natürlich zumindest mal eine gewisse Sensibilität schaffen für die Kinder und Jugendlichen. Natürlich ist die andere Seite, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt heute Boxsprung oder wie auch immer auf dem Programm, ohne Körperspannung bleibt der Bock stehen und ich vermutlich irgendwo drüber hängen, das kann nicht gut ausgehen. Das heißt also, gewisse Körperspannungssachen brauche ich einfach auch. Und wenn ich das dann noch zum Beispiel kombiniere mit Hand-Augen-Übungen, Jonglieren, Tischtennis, dann habe ich natürlich auf einmal ganz andere Prozesse, die im Sport sichtbar werden, die mir aber natürlich auch auf der Straße helfen können, weil da passiert ja auch dauernd was und ich muss schauen, was da gerade kommt. Kommt da ein Auto? Ist da der Bordstein? Wenn ich ausweiche, knicke ich da vielleicht um, weil ich zu schnell laufe. Also ich muss viele Dinge wahrnehmen und diese Sinne wahrnehmen und schärfen, das ist natürlich im Sport wunderbar, weil wenn ich einen Ball zugeworfen bekomme und ich schlafe, dann geht er meistens nicht dahin, wo er hin soll. Es tut unter Umständen ein bisschen weh. Das heißt also, es sind viele Dinge, die ich da übe, die mir unter Umständen dann in der Situation, wo ein Stresspunkt auftaucht im Rahmen von einem angehenden Konflikt, im öffentlichen Raum, in der Pause, im Klassenzimmer, möglich da anders zu reagieren, mich anders zu bewegen, eine andere Haltung einzunehmen. Und Haltung hat natürlich auch was zu tun, welche Spannung habe ich gerade und welche Spannung bringe ich auch dem anderen rüber, weil ich sende dem ja Informationen.
Ja.
Und da der in der Regel nicht unbedingt auf der hochintellektuellen Basis arbeitet, sondern eher auf der emotionalen Basis, muss ich natürlich mich auf diese Seite einlassen können. Und dann habe ich eine gute Chance, in der Richtung ihm diese Dinge zu senden, die mir vielleicht im Sportunterricht wichtig waren, nämlich eine Klarheit, ich muss irgendwo ein bisschen wach sein, sonst klappt es nicht, auch gerade beim Mannschaftsspielen.
Definitiv.
Ich brauche eine gewisse Ausdauer.
Ja.
Ich muss aber auch mal eine gewisse Ruhephase mich einlegen. Und diese Komponenten sind im Sport wunderbar trainierbar und werden natürlich dann bei so Seminaren, wie ich sie halt mache, auch angesprochen. Vor allen Dingen, das ist ja immer ganz wichtig bei Kindern und Jugendlichen, wenn man das in der Reflexion macht. Das heißt also, wo kennt ihr das, dass ihr da ganz entspannt seid? Naja, beim Einschlafen oder halt in Meditation, sagt der eine oder andere. Und dann kommen wir sozusagen über die Dinge, die im Alltag sind, zu den Dingen, die vielleicht auch im Alltag sind, für sie aber erstmal vollkommen fremd, bald überfordert sind.
Ja.
Und dann kann man da schon leichte Verbindungsbrücken herstellen, wo man dann sagen kann, du hast dann durchaus eine Chance, gewisse Dinge, ich sag mal, zu adoptieren, zu adaptieren, wie man es auch immer definieren mag, und daraus für dich, und das ist das ganz Wichtige, eine Klarheit zu finden, weil ich bin ja auch bei der Initiative Kinder- und Jugendrechte in Eberstadt und wir haben einen Slogan, jeder ist anders und jeder darf anders sein. Das heißt also, jemand, der von der Tendenz leicht aufbrausend ist, für den wird es ganz anders sein, souverän zu laufen, für jemanden, der von sich aus ganz natürlich ist, aber dann durch seine Behäbigkeit eher vielleicht schon in eine Opferrolle kommt, wenn er halt jetzt nicht gerade der Stärkste der Klasse ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, man ist als Kind heute vielen Stresspunkten ausgeliefert. Also die sagen sich ja Sachen an den Kopf und wenn man sie dann ermahnt und sagt, du hast doch eben zu dem dessen, dann sagen die, das habe ich noch gar nicht. Also die haben da einfach auch teilweise überhaupt kein Gefühl mehr, was sie gerade gesagt haben und haben es auch wirklich im Moment später wieder vergessen, was da los ist.
Ja, weil es häufig so aufgeschnappt ist
Also irgendwo. Das ist also, wie schon gesagt, habe ich vorhin ja schon erwähnt, so ein bisschen TikTok-Verhalten. So nach 3 Sekunden ist alles rum, dann kommt das nächste halt. Ne?
Ja.
Und das ist sicherlich ein Problem, da für sich eine Abwehr zu finden, dass ich sage, okay, geht an mir vorbei. Und das sind so Dinge, wo ich sage, Achtsamkeit, Atmung, Haltung durch Spannung oder auch Entspannung. Wenn ich zu verkrampft laufe, ich sage jetzt mal wie so ein Soldat, dann wirkt es ja auch unter Umständen wie eine Herausforderung für jemand anders. Das heißt also, die Signale, die ich dem anderen sende, möglichst so sind, lass die Finger von mir, ich bin entspannt, du bist auch entspannt, jeder geht seinen Weg. Und natürlich, das Erste ist ja in der Regel oft bei Kindern und Jugendlichen die mündliche Provokation. Also du bla 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 Sohn oder wie auch immer. Das heißt also, da ist die Frage, wie kann ich mich da nicht triggern lassen.
Ja, also wie setze ich da für mich auch eine Grenze, dass
Also ich kann zu ihm sagen, stopp, meine Mutter arbeitet als Kassierer beim Netto. Ich kann es aber auch für mich sagen. Und unter Umständen ist es auch erstmal ein Weg, Dinge so lange zu ignorieren, bis der andere das Interesse verliert.
Ja.
Weil ich ja weiß, dass er das zu jedem Dritten sagt. Und natürlich kann ich auch irgendwann sagen, jetzt ist der Punkt erreicht. Denk mal drüber nach, was deine Mutter ist. Oder wir können ja zu deiner Mutter gehen, hat auch schon mal ein Schüler gesagt, und dann kannst du das deiner Mutter und mir nochmal erzählen.
Das ist smart, das finde ich nicht schlecht.
Da hat der andere mal schwere Backemusik gemacht, wie ich mal sage, und dann war das Angebot auf dem Tisch und damit war auch das Thema erledigt. Okay. Aber das setzt natürlich wieder voraus, dass da eine gewisse Stabilität da ist. Ne? Und der eine hat halt eine Schlagkraft verbal erstmal nur und der andere.
Und dem anderen fällt es 3 Tage später ein.
Genau, ne? Also ist aber bei mir auch so, dass man manchmal sagt, Mist, das wird mir, wenn man da besser.
Das wäre jetzt ein guter Spruch gewesen, ja.
Aber es ist einfach so, dass man so Dinge einfach wirklich üben kann in Rollenspielen und dass es auch eine große Freude macht und dass die Rückmeldungen von eigentlich allen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern, egal welchen Alters, sind, dass sie anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Und das ist einfach das, wo man einfach die Leute sensibilisieren muss. Ne, wenn es nicht die Eltern machen, der Freundeskreis, wo sagen, hier gehen wir mit anders um, oder vielleicht eine Person, mit der man gut vertraut ist, Klassenlehrerin, Klassenlehrer, dann sind das schon einfach Dinge, die einen Halt geben, können. Aber man muss ja auch immer erst davon ausgehen, wenn ich in der Situation bin, ist halt keiner von denen da.
Ja.
Also ich bin ja erstmal in der Regel erstmal allein, vielleicht noch eine Freundin oder ein Freund, aber ich bin erstmal allein.
Ja, davon muss ich ausgehen. Nun machen wir ja das Ganze auch ein bisschen ja für unsere Übungsleitungen, die Sportgruppen haben. Deswegen an der Stelle vielleicht noch eine Frage, ob du einen Ratschlag für diejenigen hast, so im Sinne von ein Ratschlag von Hannes zum Thema Grenzen setzen bei Kindern.
Gut, wer schon mal ein Rad geschlagen hat, der weiß, dass da möglichst keiner im Weg stehen soll. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, um eine Grenze zu setzen. Weil wenn ich ein Rad schlage oder wenn ich einen Purzelbaum mache oder eine Juderolle, dann ist es in der Regel immer für den anderen schwierig, wenn der da irgendwo zwischendrin liegt, weil der kriegt dann was ab. Und dann ist eigentlich schon die Grenze gesetzt. Mensch, da ist mein Weg, meine Entscheidung und ich gehe diesen Weg. Und das ist eigentlich ein wunderbares Bild, wenn man da sagt, okay, hier ist mal Stopp. Wobei man natürlich immer schauen muss, gerade als Übungsleiter, es gibt natürlich auch einen Haufen Kinder, die gern foppen, wie man so schön sagt, umgangsdeutsch. Ne? Also es ist ein sehr schmaler Weg, wo ich entscheiden kann, jetzt muss ich vielleicht auch als Übungsleiter nochmal eingreifen oder das ist einfach nur so das übliche Geplänkel, was Kinder und Jugendliche immer mal wieder haben. Das ist
gehört
ganz klar.
Dazu.
Also, aber es ist wichtig, ich sage mal, gerade wenn man Unterrichtseinheiten beginnt, zumindest ist es bei mir so, im Rahmen von der Sicherheitsbelehrung im Sportunterricht zu sagen, auf was es ankommt, was wichtig ist, was sein kann.
Ne? Ja.
Und diese Grenze, die dann da ist, die gilt natürlich auch im Sozialverhalten. Und auch das ist eine ganz klare Sache, wo man sagen muss, hier ist die Grenze auch ganz klar. Wenn du meinst, den anderen in irgendeiner Form zu beleidigen zu können, das ist kein Umgang, den wir hier wünschen oder akzeptieren wollen. Weshalb also, gerade wenn man jetzt die Kinderrechte nimmt, und vor allen Dingen, die sind sehr schön, die kann man bei Makista, kann man die runterziehen, macht Kinder stark für Demokratie, da arbeiten wir ja auch an unserer Schule mit denen zusammen, dann sind es ja auch nochmal Dinge, die bildlich da sind. Und wenn man dann einfach sagt, so, die Kinderrechte, die sind bei uns immer dabei, die habe ich als Übungsleiter immer in der Tasche, hier, das da auch so. Ist besonders gerade wichtig, ich sage jetzt mal bei Sportarten, wo Impulse da sind, die nicht immer so gewünscht sind, wie zum Beispiel Fußball, da geht es ja dann schnell unter die Gürtellinie. Dann kann man ganz klar sagen, hör zu, da gibt es auch Fair Play Hessen, ist auch eine wunderbare Aktion, die sich darauf bezieht, dass man immer sowas als Übungsleiter dabei hat, um einfach ähnlich wie ein Schiedsrichter mit einer gelben und roten Karte sagen, stopp, das war gerade hier, guck mal, das ist eigentlich die Grundlage unseres gemeinsamen Tuns, neben der Leistung, neben den Starken und den Schwachen, die es in jeder Gruppe gibt. Ich weiß es selber, ich war früher Leichtathlet, bin mit ganz tollen Menschen in Rostov gelaufen, gerannt, gesprungen, die waren aber alle viel besser und sind auch dann irgendwann zum ASC Darmstadt gegangen, waren auch dann später bei Olympia, wie der Michael heißt und. Aber das muss man halt auch akzeptieren können, dass man halt da auch immer nicht der Beste ist. Aber es gab immer vom Übungsleiter eine klare Kante zu dem, was geht und was nicht geht.
Ja.
Und das immer wieder mal erwähnen oder halt mit so einem Bild, sie hat ja
gerade verbildlicht,
sagen, hier Leute, das ist unsere gemeinsame Arbeitsgrundlage, da möchten wir uns dran halten. Und dann ist es auch relativ leicht, wenn es sichtbar im Raum hängt oder zu sehen ist, ne, oder es liegt da als Karte, wie auch immer, Moment, guck mal kurz drauf, klingelingeling, alles klar und jetzt geht's weiter. Und dann hat man einfach, glaube ich, als Übungsleiter Möglichkeiten, ohne sich jetzt groß pädagogisch fortzubilden. Es geht ja darum, der Übungsleiter im kleinen Verein, der ist froh, dass da 8, 9 Leute kommen, die dann turnen oder wie auch immer. Und die sollen irgendwie doch zusammenarbeiten. Das klappt natürlich nicht immer, weil jeder halt auch wieder anders ist und nicht jeder so reagiert. Dann haben wir natürlich auch mittlerweile Kinder mit Migrationshintergrund. Da ist noch eine Sprachbarriere da oder die sind traumatisiert. Also sind viele Sachen da. Und deshalb sind so Dinge, so kleine Konsens, so Kinderrechte, Grundrechte, eine kurze Sache, die man immer wieder mal kurz erwähnt und sagt, super, ich begrüße euch heute. Ihr wisst ja, wir sind für Fair Play. Wettkampf ist wichtig, es gibt Stärkere, es gibt Schwächere, aber Fair Play ist wichtig. Es wird bei uns keiner niedergemacht, wenn er da 5 Sekunden länger hat. Ich bin froh, dass jeder da ist. Und ihr sollt auch froh sein, dass jeder da ist, fürs gemeinsame Spielen, wie auch immer. Ja. Und einfach mit so einfachen Dingen und klaren Aussagen, denke ich, hat ein Übungsleiter, ein Trainer sehr gute Chancen, immer mal wieder zu resetten. Und das ist eigentlich das, was ich im Unterricht auch mache. Da ist es natürlich auch tägliche Arbeit teilweise in der Gesamtschule. Aber das ist eine Chance aus meinem Blickwinkel, um einfach in der Richtung einen Konsens zu finden, wie man miteinander umgeht.
Ja.
Dass es immer mal Hitzköpfe gibt, die dann mal im Cooldown sein müssen und sich mal kurz dann, sage ich mal, auf die Ecke setzen müssen und sagen, okay, ich trinke erstmal ein Wasser.
Das braucht es ja auch.
Ja, das ist ja auch alles in Ordnung und das ist ja, wenn das im Rahmen ist, in Ordnung. Aber ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie man jetzt ohne große Fortbildung und dann denkt vielleicht der Trainer, okay, ich muss noch dies und das machen. Nein, einfach ein klares Leitbild, eine klare Message in Bezug auf die Kinderrechte, wenn man in der Richtung halt arbeitet und das halt irgendwo immer dabei haben und sichtbar machen und dann ist es gut, wenn man das macht und irgendwann ist es auch dann wirklich bei denen drin.
Ja, vor allem und, über das Bildliche kann man, glaube ich, sehr gut arbeiten damit, genau. Kinder und Jugendlichen.
Und dann natürlich, das ist dann natürlich der nächste pädagogische Schritt, nicht ich als Trainer muss es vorstellen, der Kapitän, der Sprecher der Gruppe, sagt nochmal am Anfang so, Leute. Das ist ja dann nochmal viel höherwertiger, wenn das ein Gleichaltriger sagt, der dann quasi eine Aufgabe in der Gruppe übernimmt, sodass man einfach dann sagen kann, okay, finde ich gut. Und das ist ja auch eine Aufgabe von Vereinen, Menschen zu formen, weiterzubringen, demokratisches Grundverständnis
mitzugeben, absolut.
Und da haben die Vereine, die sind da Gold wert, das ist ein Riesenglück. Und durch die Dramatik im Ehrenamt kennen wir auch, aber das ist auch Gold wert.
Absolut.
Das ist auch das, was mir als Pädagoge Freude macht, wenn man dann Entwicklung sieht bei den Kindern und Jugendlichen. Und das ist auch das, was dann bestimmt auch ein Trainer erfreut, wenn man sagt, ja, der hat das jetzt doch ganz gut gemacht, der war ja früher vollkommen von der Rolle und jetzt hat er da eine ganz andere Funktion. Unabhängig davon, dass es immer Leute gibt, die sagen, das will ich nicht, das brauche ich nicht oder den Verein wechseln, das muss man wissen. Aber auch hier gilt, mir ist eigentlich egal, was jetzt der andere sagt. Erstmal ist wichtig, dass ich eine klare Linie, eine klare Haltung habe. Und wenn das Menschenbild positiv ist und ich das eingießen kann in mein Thema wie Kinderrechte zum Beispiel, dann habe ich da einfach ein gutes Setting, um Menschen ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen auch links und rechts manchmal eine kleine Leitplanke zu geben, wo sie sagen, da geht es jetzt nicht weiter oder das ist dann, tut dann weh, wenn du darüber hinausgehst. Und das, in Bildern gesprochen, verstehen natürlich Kinder blendend und vor allen Dingen die, die halt auch noch zu uns gekommen sind, haben es natürlich auch leichter in Bildern als in der Sprache.
Genau, ich wollte gerade sagen, genau das ist super gut ja eigentlich mit Kindern, mit den Bildern zu arbeiten, weil es eben nicht wichtig ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, sondern in Bildern kann man es immer gut erkennen. Mega, vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, für deinen Ratschlag und vor allem auch für dieses Gespräch. Ich hoffe auch, dass euch das Ganze ein bisschen neue Einblicke und ein bisschen Input gegeben hat. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch bei der nächsten Folge wieder mit reinhört und folgt uns doch gerne hier auf dem Kanal oder auch bei Instagram unter dem Kanal TuYou4F. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Das war Taffis Traumreise, das Interview. Ein Podcast der Deutschen Turnjugend. Für mehr Infos schreibt uns an oder schaut auf unserer Website vorbei. Diese Folge wird ermöglicht durch ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen von Move for Health der Deutschen Sportjugend.